Herzlich willkommen zurück zu Schwartig mit, mittlerweile Folge 61, Fußballfrei Schnauze mit Marek und Max. Wir wollen heute mit euch ja auf die Saison zurückblicken und für uns als Team von Schwartig mit war es auch der erste 34er, ihr wisst, was ich meine. Wir haben uns ein bisschen was einfallen lassen und ja, wir hoffen, es gefällt euch so gut, wie es uns gefällt.
Jawohl, herzlich willkommen zurück, Folge 61, wie der Max heute, glaube ich, nicht schön angekündigt hat. Hast du Folge 61 gesagt, mein Freund?
Oh, ja, sonst hast du mich jetzt gerettet, das wäre doch gut, das wäre doch geil.
Ich bin gerade nicht mehr sicher, deswegen. Ja, wie der Max schon angekündigt hat, heute eine Review der anderen Art. Wir schauen auf die Saison zurück, haben uns aber dabei gedacht, wir machen das jetzt nicht hier chronologisch irgendwie im Buch Seite für Seite. Haben das Ganze unterteilt in Fragen oder Leitfragen und versuchen, die so für uns zu beantworten. Wir haben uns gegenseitig die Antworten noch nicht gezeigt. Wir haben uns im Vorfeld die Fragen quasi definiert. Und genau, wir wollen so mit euch einfach die Saisonrevue passieren lassen, weil ich glaube, wenn man alles reinpacken würde, dann würden wir jetzt hier auf 5 Stunden sitzen, locker.
Ja, klar. Ein paar Highlights rausgepickt und ich denke, da gab es ja schon einige.
Oh ja.
Und ja, wie gesagt, ich habe es angekündigt, das erste 34er, das heißt auch der erste echte Rückblick für uns. Wie gesagt, Feedback gerne willkommen. Nächstes Jahr werden wir es dann verbessern oder vielleicht gibt's ja nichts zu verbessern, aber das wäre anmaßend. Ja,
wir müssen auch ins, genau, gibt uns auf jeden Fall Hausaufgaben mit ins SDM-Trainingslager.
Ja, ja, Mann, schön.
Ja, widmen wir uns dem ersten Thema, sage ich jetzt mal, weil wir haben eigentlich sehr, sehr viele Fragen. In dem Punkt ist es ja eigentlich keine Frage, sondern da haben wir gesagt, müssen wir auf jeden Fall nochmal zurück drauf schauen, weil es in der Saison schon was Besonderes war.
Ja.
Ne? Wir fangen an mit dem Torwartwechsel in dieser Saison. Ich fasse nur kurz zusammen, wie es zustande gekommen ist. Timo Horn hat sich am 12. Spieltag im Spiel gegen Mainz verletzt, ist dann bis zur Winterpause ausgefallen. Und ja, Marvin Schwäbe hat die Gunst der Stunde genutzt, muss man einfach sagen, und sich festgespielt. Und jetzt sind wir in der Situation, dass wir beide jetzt einfach mal drauf schauen, wie das Ganze so abgelaufen ist. Ist es gerechtfertigt so? Und da würde ich gerne mit dir anfangen, als meinen Torwart-Experten. Ja, weil wenn es ja um Torwartfragen geht, bist du eigentlich immer der Erste, den ich anrufe.
Ja, klar, der alte Profi, ne?
Deswegen, gib mir mal so ein bisschen deinen gedanklichen Überblick zu dieser Situation.
Ja, in der Vorbereitung ist mir natürlich auch die ganze Situation nochmal klar geworden und auch, dass Timo Horn nirgendwo anders gespielt hat als Profi als beim 1. FC Köln. Und das sind 201 Spiele gewesen und 45 mal zu 0 in der Zeit. Ist halt einfach, und deswegen fange ich damit auch an, so ein krass verdienter FC-Spieler. Und deswegen wiederhole ich mich jetzt vielleicht, weil ich auch schon oft gesagt habe, ja, ich habe ihn oft kritisiert und ich war auch froh mit dem Wechsel, war ich auch. Und am Ende war es auch die richtige Entscheidung, das schon mal vorwegzunehmen. Dennoch hatte ich so ein bisschen Wehmut dann. War ein bisschen wehmütig dabei, als ich dann nochmal so auf die ganze Zeit zurückgeblickt habe, weil Timo Horn einfach echt ja immer für den FC da war. Ne? Also ja. Abstieg, Aufstieg, egal was war, Europa, der Typ war immer dabei. Ja, und deswegen auch jetzt nochmal hier ein riesiges Lob an den. Der hat die ganze restliche Saison, als er wieder fit war und klar war, dass er nicht mehr ins Tor kommt, weil Baumgart das ja auch ziemlich deutsch gesagt hat, der stand teilweise, ich weiß gar nicht, neben McKenna oder neben irgendwem, stand der gar nicht, der saß gar nicht auf der Bank, war voller Mitfieber, Entschuldigung. deswegen finde ich es sehr bemerkenswert, wie er scheinbar dann die Stimmung auch nicht gedrückt hat, sondern einfach seine Position angenommen hat und das sehr professionell hingenommen hat. Und auch in so einem Abschlussvideo im Jahresrückblick mitzumachen. Das zeugt ja auch.
Dass du das reinbringst.
Ja, aber das zeugt doch auch davon, dass der Typ schon Charakter hat. Also ja, der hat das angenommen.
Das war auch mein erster Gedanke, als ich dieses Video gesehen habe. Habe ich gesagt, okay. Hätte ich vielleicht selber gar nicht so mitgerechnet, dass er die Sorte Humor irgendwie an mitspielt, hat er gemacht. Und generell, so wie du es halt sagst, ne? Gerade im heutigen Fußballgeschäft, wir haben schon gesehen, wie viele Stinkstiefel da anders agiert haben, ne, in der Situation. Deswegen an der Stelle auf jeden Fall richtig, was du da sagst. Timo Horn, verdienter Spieler. Ich sag mal so, über die Saison hinweg ist es, glaube ich, bei vielen FC-Fans so gewesen. Am Anfang war so dieses, oh, jetzt ist der Moment da, dass er mal abgelöst werden kann, wo viele sehr, sehr heiß waren, ne, und sehr dieses Schwebethema gepusht haben. Dazu würde ich für uns beide jetzt auch mal zählen.
Ja, klar. Ne,
auf jeden Fall. Aber im Verlauf der Saison, als sich das Ganze so eingespielt hat und da auch irgendwie sich so, wie du es gesagt hast, abgezeichnet hat, Schwäbe wird die Nummer eins bleiben, so wie es dann abgelaufen ist, so ruhig, wie es abgelaufen ist, hat man, glaube ich, auch als Fan dann irgendwann mal eingesehen, ey, Moment mal, ne, wir müssen mal hier einen Gang zurückfahren und da halt auch einfach wirklich die vielen, vielen guten Seiten irgendwie Revue passieren lassen. Statistisch hast du eben schon gesagt, habe ich ja einmal drauf geguckt, Schwäbe auf jeden Fall statistisch ein Ticken besser in, sag ich mal, in so oberflächlichen Kategorien, die ich jetzt als erstes mal sehen würde mit Tore pro 90 Minuten, ne, die er bekommen hat, der Horn irgendwie eine 1,62, Schwäbe eine 1,33, hat auch 70% der Bälle gehalten, der Schwäbe, Horn in dieser Saison nur 61,8, also es war schon so, dass man sagen konnte, es ist gerechtfertigt gewesen. Ja, das zu dem Part von meiner Seite aus. Ach ja, nee, warte, eine richtig wichtige Sache zu Schwäbe.
Ich wollte auch noch was
es
sagen.
Es stimmt übrigens mit diesen 100% Elfmeterquote. Er ist der Einzige, der es geschafft hat dieses Jahr.
Ja, deswegen hat mich aufgefallen, stimmt.
Er hat diese 1 aus 1, ich habe es extra nochmal nachgeguckt. Ich glaube allerdings, dass es auch keinen gab, der irgendwie nur oder halt über, nur einen halt gehalten, also sagen wir
mal einen halten musste.
Nur einen halten musste, also genau deswegen. Aber ja, deswegen Marvin Schwäbe 100% Elfmeterkiller. Ja.
Du hast schon gut zusammengefasst. Ich meine jetzt mit diesen Statistiken 1,33 und 1,6. Ich meine, Horn hat auch 10-mal so viele Spiele gemacht wie Schwäbe. Also bei Schwäbe waren es 21 Spiele und bei Horn 201. Deswegen.
Ja, die Statistik war auf dieses Jahr bezogen.
Das
war
auf dieses Jahr bezogen. Ja, okay, stimmt. Hat es am Ende auch gesagt. Genau. Stimmt, hat es am Ende auch gesagt. Eine Sache wollte ich auch nochmal dazu sagen. Was halt, oder warum ich auch noch so ein bisschen Respekt habe, ist, der Schwäbe ist mir jetzt auch erst beim Rückblick nochmal aufgefallen. Der ist ja auch schon 27, ne? Und ich glaube, für so einen Timo Horn, der selber erst 29 ist, ist das auch nochmal abgefuckt, einstehenden einen gleichältrigen Torwart seinen Job zu verlieren, anstatt gegen so einen 18-Jährigen oder 19-Jährigen. Also weißt du, was ich meine?
Ja, wobei. Oder
ist das scheißegal?
Ich glaube, das ist scheiße. Also ich vermute,
ich sehe es schon an deinem Gesicht. Ich habe jetzt irgendwie...
Nee, ich sag mal so, wenn ich er wäre, wäre es mir, glaube ich, scheißegal, weil es mir prinzipiell um die
eigentlich
Position
geht.
Eigentlich
fuckst du dich gleich ab, ne? Ob du deinen Job verlierst oder so,
fuckst du dich ab. Ist das, wollte ich gerade sagen. Ja, ich glaube, dass das Sportlerherz so groß, dass du dir halt im Moment...
Ja. Das Alter ist echt irrelevant.
Ja. Aber was ich halt, da ist auch vielleicht der letzte Punkt zu der ganzen Sache, auch interessant finde, ist, du siehst halt, wie speziell die Torwartposition da ist, ne? Weil du weißt ja auch nie, verletzt Timo Horn sich in dieser Saison nie, weißt du auch nie, ob es irgendwie überhaupt zu diesem Wechsel kommt, ne? Weil Schwäbe dann in dem Moment nicht die Möglichkeiten bekommt, weil ich glaube jetzt nicht, dass Schwäbe mit einer super DFB-Pokal-Partie auf einmal in der Bundesliga am Tor gestanden hätte.
Nee, so ein Typ wäre der Baumgart auch nicht.
Nee, das glaube ich nämlich auch nicht, deswegen.
Es ist schon optimal gelaufen für den Schwäbe, würde ich sagen.
Ja, das trifft das auf jeden Fall ganz gut. Ja, die Jungs vor den Torhütern, auch wie die ganze Mannschaft, ja, ne, eine super Leistung dieses Jahr. Kommen wir zur ersten Frage dieser Runde. Abwehrspieler der Saison. Leg los, mein Freund.
Ja, für mich ist es eigentlich eindeutig, nicht eigentlich, das eigentlich kannst du streichen, es ist Timo Hübers. Der Typ hat einfach so eine krasse Entwicklung durchgemacht und seitdem Zichos weg ist, klar, Zichos war jetzt nicht der größte Liebling von allen, aber trotzdem hat er seine Stabilität reingebracht, auch wenn er seine Fehler drin hat oder die meisten Eigentore für den FC geschossen hat. Das war ja so mein Lieblingsthema mit Zichos. Aber Hübers, am Anfang war es noch Wild Wild Hübers bei dir.
Ja, nein.
Und dann hat er sich weiterentwickelt und du hast es ja selber auch immer gesagt, ey, der Typ hat sich einfach krass entwickelt und deswegen finde ich, ist da schon der Abwehrspieler der Saison. Ich feiere auch Luca Kilian, gar nicht falsch verstehen und auch genau die richtige Entscheidung, dass wir ihn jetzt verpflichtet haben für 2 Millionen, auch genau richtig. Aber Hübers hat schon einen krassen Schritt nach vorne gemacht und ja, das in unserem Team. Das freut mich am meisten, deswegen für mich
ich hätte drauf wetten können, dass er jetzt kommt, aber
Luca Kilian, hast du gedacht?
Nee, ich hatte bei dir fest davon ausgegangen, dass du Hübers nimmst, deswegen.
Ja?
Ja.
Okay, krass,
ja. Ja, ich gehe eine ganz andere Route. Ich bin auf die Außen gegangen.
Ja, habe ich auch überlegt, aber...
Ja, aber ich glaube, jetzt kommt eine Überraschung für viele Leute, weil ich habe es halt basierend einfach mal mir auch angeguckt auf den Fähigkeiten, die ich den Spielern generell halt auch zuordne. Ja.
Okay.
so genauso wie du es ja eigentlich auch bei Hübers gesagt hast, mit der Entwicklung. Und ich bin einfach dieses Jahr vom Kölschen Cafu so überzeugt und gebe ihm die Krone in meinen Augen, weil die Art und Weise, wie er in dieses Spiel mit eingebunden ist, gerade auch offensiv, ich habe mal nachgeschaut, 74 Flanken ist damit in der Top 15 der Bundesliga. Alter,
Entschuldigung, erzähl weiter.
Gut, dazu muss man sagen, Hector auch mit 74. Ja. Schmitz nochmal dazu mit 5 Assists. Geile Flanken. Ich erinnere mich noch so, ne, das Spiel gegen Augsburg zum Beispiel, als er mega geil überläuft auf der Seite und dann einfach immer diesen Ball in den Rückraum. Thielmann stand in dem Moment halt da, perfekt ausgespielt. Wie gesagt, am Anfang der Saison ja auch dieses Feeling gehabt mit dem Kölschen Cafu, diese Marke so ein bisschen groß geworden. Deswegen für mich Abwehrspieler der Saison wirklich Benno Schmitz.
Aber das Augsburg-Spiel, von dem du gerade gesprochen hast, war, glaube ich, letzte Saison.
Nee, das war dieses Jahr.
In Augsburg?
In Augsburg.
Achso, aber letztes Jahr hat er doch, aber Benno Schmitz hat doch letztes Jahr auch in Augsburg so krank gespielt, oder? Vertue ich mich gerade. Haben wir nicht letztes Jahr 4-3 gewonnen in Augsburg?
Und 4-3 oder 3, ne, doch 4, doch.
Aber so das, hoch. Ja, okay, sorry, dann war ich gerade falsch. Aber da hat der Benno Schmitz auch so krass. Ich dachte, das ist wirklich eine Kopie gewesen gerade. Aber du hast recht, diese Saison war das da auch so. Ich war auch vor Ort.
Timo hat sich ja so zurück, ja, siehst du, das ist eine gute Entschuldigung. Ist ja wirklich so aus dem Block.
Ja.
Ich glaube, viele Zuhörer hätten jetzt an der Stelle Hector erwartet, aber ich habe mir das System zum Freund gemacht, deswegen.
Na, ich freue mich, dass du den jetzt hier erwähnt hast. Ich habe den noch in einer anderen Kategorie als meinen Sieger aus der Kur.
Ja, das meine ich.
Das ist nämlich das Schöne. Und das werde ich auch begründen. Also das ist, deswegen freut es mich. Also es wird sich doppeln, aber bei anderen Kategorien.
Ja, absolut. Ich bin auch so gegangen, dass ich mir gedacht habe von wegen, du kannst jetzt hier nicht in den ganzen Rankings eigentlich auf immer dieselben Spieler gehen, weil das ganze Team war so überrankt. Deswegen habe ich schön gestreut. Ja.
Man konnte es auch cool machen. Also ich glaube.
Ach ja, definitiv. Jetzt bin ich aber mal gespannt.
Deswegen fängst du an. Bei der dritten Kategorie. Die Grätsche des Jahres. Mein lieber Marek, ich möchte nicht anfangen, weil du denkst dir wahrscheinlich was, ich möchte dich überraschen.
Ich bin jetzt wirklich gespannt, weil ich habe bei dir, man muss den Zuhörern dazu sagen, wir hatten im Vorfeld, glaube ich, 3 Finalisten quasi, ne, gekürt.
Ja, stimmt, genau. Das kannst du gerne nochmal sagen, ja.
Es waren die Grätschen von Isibue gegen Nkunku beim Heimspiel gegen Leipzig, von Kilian in Mainz, die Grätsche, die war ja auch, glaube ich, kurz vor Ende und Thielmann gegen Dortmund. Gegen Reina war da, glaube ich, die Grätsche, wo er mit dem Querpass rettet. Genau. Guck mal, ich fange mal an. Ich habe den 3 sogar ein Ranking gegeben.
Ja, ne? mach das.
Nummer 3 ist für mich Thielmann. Thielmann ist für mich
bei mir Nummer 2 auf jeden Fall.
Das ist bei mir die Nummer 3, weil ich dir einfach sage, krasser Lauf auf jeden Fall. Aber an der Stelle, wo er grätscht, vom Winkel her, glaube ich, war es die unwahrscheinlichste Situation, dass ein Tor entstehen würde von allen 3 Situationen. Das war meine Bewertungsskala dabei. Der Lauf von ihm war krank einfach nur, ne? Diese 60, 70 Meter, die er zurückgesprintet ist. Ja, genau. Und dann auf Nummer 2 habe ich Kilian gegen Mainz. Hat aber auch ein bisschen damit zu tun, dass er sich selbst in die Bredouille gebracht hat bei der ganzen Situation. Aber auch da, Alter, das lange Bein. Einfach nur à la Bonheur. Richtig geil. Und man muss auch da einfach sagen, safes Tor. Das zum Beispiel im Vergleich zu der Situation mit Thielmann, behaupte ich, Nummer 2, bei Kilian, das Ding in Mainz, hält er da seinen Fuß nicht rein, das Ding ist safe, ist drin. Ja, und Nummer 1 ist für mich Isibue gegen Nkunku, und das hat einen einfachen Grund. Er läuft hinter ihm her. Und der einzige Mann hinter ihm, wenn er ihn falsch trifft, ist das eine rote Karte, 3 bis 4 Spiele Sperre und ein Mann weniger und womöglich eine sehr, sehr gute Freistoßchance. Und da musst du in meinen Augen erstmal das Bein so um die Ecke bekommen. Und dann so, ist einfach so, Alter. Ja, er läuft hinter ihm her und kriegt es irgendwie hin, wirklich auf selber Höhe, das Bein so vor den Ball zu kriegen, dass das rettet. Deswegen war das für mich die Grätsche des Jahres.
Ja, krass, du hast aber auch einen guten Ansatz gewählt, finde ich. Das hat mir, also verstehe ich auch. Für mich, du hast es dir natürlich gedacht, ganz klar, Luca Kilian gegen Mainz im Hinspiel, die Grätsche. Er bringt sich selber in die Bredouille, gebe ich auch zu, klar, aber du musst das mal wirklich in Slow-Mo ablaufen lassen. Der fliegt quasi gefühlte 100 Meter durch die Luft und kommt dann noch vor Burkhardt. Der Burkhardt war gerade so on fire. Also der macht im Moment jedes Tor, also in dem Moment in der Hinrunde, und kommt dann dazwischen und grätscht es weg, jubelt dann auch wieder mega geil. Da muss ich natürlich gleichzeitig, auch wenn ich es nicht darf bei der Kategorie, verknüpfe ich aber das mit dem Rückspiel, wo er dann so krass jubelt, vor den Mainzer Auswechselspielern, ja,
doch, das Tor gemacht hat.
Lass ich zu. Auf jeden Fall. Und da muss ich einfach sagen, doch, das war für mich die Grätsche des Jahres. Ich hab's ja damals schon gesagt, dann bin ich ja während den Folgen mal zurückgerudert. Aber jetzt ist ja schön, dass wir einen Rückblick haben. Jetzt darf ich mich nochmal entscheiden und es ist doch Luca Kilian geworden. Definitiv.
Was?
Geisteskranker Freak.
Nee, auf jeden Fall. Ja,
die Emotion. Weil wenn du den falsch triffst, ne, dann ist es auch eine rote Karte.
Ja, hast auch recht.
Aber da, so habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber ich finde den Ansatz, den du gewählt hast, gut, ja.
Ich habe den physikalischen Ansatz gewählt. Naja. So. Wir rutschen. Gut, wir haben die Grätsche jetzt einfach mal als Seitenthema zur Abwehr dazu sortiert, ne?
Weil ja,
Abwehr,
ich finde das auch witzig,
oder? Ja, auf jeden Fall. Hallo, Härte, wir haben Pressing gespielt das ganze Jahr, deswegen muss man da auch mal die Grätsche des Jahres belohnen. So, da rutschen wir mal eine Linie nach vorne. Bester Mittelfeldspieler. Eine verflucht schwere Entscheidung, wie ich finde.
Boah.
Weil du hast so viele Ansatzpunkte eigentlich, wie du da rangehen kannst.
Ja, das stimmt.
Darf
ich eine Frage vorher stellen? Ja, gerne. Weil eventuell, sehr gerne. Weil ich habe hier so ein paar, du darfst jetzt nicht hingucken,
ich guck
bitte.
Nicht. Alles gut.
Ein paar Slaves gemacht, einfach nur, je nachdem, es ändert ein bisschen was in meinem Ranking, je nachdem, wie du das jetzt siehst. Ist Marc Uth für dich ein Stürmer oder ein Mittelfeldspieler?
Wir sind viel zu gleich in vielen Dingen.
Ja, aber das ist ja so.
Ja, also ich habe ihn schlussendlich in meiner Bewertung als Mittelfeldspieler einsortiert.
Okay, ich nicht. Dann ist es ja in Ordnung, oder?
Ist eigentlich ja ein Hybrid,
nennen wir ihn ja,
ist er in der modernen Welt.
Könntest du damit leben, wenn wir dann einfach, also ich habe ihn als Stürmer eingeordnet, wir wissen das jetzt, wir haben es jetzt gecallt und ist okay für dich?
Ja.
Okay.
Ich kann dir auch gleich die Erklärung liefern, wieder im Nachgang.
Deswegen. Alles gut, perfekt. Aber dann machen wir es so. Okay, deswegen fällt Uth bei mir jetzt in der Kategorie raus. Mittelfeldspieler des Jahres. Also trotz einiger geisteskranken Fehlpässe, wirklich. Und jetzt bist du wirklich wieder überrascht, aber ich
warte wirklich jetzt gerade. Du tiest es gut an.
Nee, wirklich. Ich glaube, du wirst es nicht erwarten. Ich habe den Skiri tatsächlich doch ausgewählt, diese Saison wieder mal.
Oha.
Weil es ein Rückschritt ist, Quatsch. Weil es ist vielleicht gefühlt kein Fortschritt gewesen in dieser Saison, aber trotzdem beweist er immer wieder, wie wichtig der fürs Team ist und wie viel Stabilität der auch reinbringt. Der hat die Saison, das gebe ich auch zu, ich weiß nicht, wie viele Fehlpässe, Katastrophenfehlpässe gemacht, ne? Aber das passiert im nächstes Jahr nicht mehr, denn ich glaube, der Baumgart schießt mit Luftgewehr, wenn das nochmal passiert. Aber nur auf die Füße, der lässt die tanzen.
Ja, aber ne? Muss man erstmal abwarten, was noch so passiert mit ihm.
Naja, aber ich habe wirklich viele Situationen nochmal geguckt und Skiri, absolute Bank. Wir haben noch mehr Bänke. Aber wie gesagt, wir haben auch noch mehr Kategorien und deswegen habe ich jetzt in der Kategorie tatsächlich Skiri. Auch weil ein Spieler in der Kategorie natürlich rausgefallen ist, weil er kein Kölner mehr ist.
Geil.
Ich bin immer noch nicht ganz drüber, wie man hört, aber ist egal. Deswegen Skiri, eindeutig.
Das Schöne ist ja, also für unsere Zuhörer nur, ich hatte mit Max auch schon 2-3 neutrale Gespräche zum Wechsel von Özcan, aber das Ding ist, manchmal fällt dann wieder zurück in so ein emotionales Raster. Herrlich.
Ach, haben wir jetzt über Özcan gesprochen?
Krass. Ja, also, ich hätte ihn jetzt ins Spiel gebracht.
Ja, mach es doch, klar.
Ja.
Natürlich, selbstverständlich.
Guck mal, das Ding ist.
Ach, Özcan ist ein kölscher Junge, das bleibt doch auch so. Ist doch so.
Ja, deswegen sage ich ja.
Ich bin nur emotional natürlich.
Wir haben noch die Pflasterphase, weißt du?
Ja, genau, sehr schön ausgedrückt.
deswegen, alles gut. Deswegen war ich auch kurzzeitig so ein bisschen auf Abwägen, aber bin zum Entschluss gekommen. Sadi Özcan ist für mich bester Mittelfeldspieler in dieser Saison. Weil das Krasse, was ich halt einfach immer und immer wieder gesagt habe, ist, dass einfach dieses, die ersten 6, 7, 8 Spiele, glaube ich, sehr wenig gespielt. Dann kommt dieses Spiel in Hoffenheim, bei dem man Skiri das erste Mal ersetzen muss. Das Ding geht komplett in die Binsen und ab dem Moment hat man das Gefühl, okay, da hat es irgendwie Klick gemacht. Und da hat es richtig krass Klick gemacht. Das hat so Klick gemacht, dass es, leider zu diesem Wechsel geführt hat. Und ich muss einfach sagen, ich finde es schwierig, generell in Worte zu fassen, weil es einfach sehr, sehr viel über Körpersprache und Kampf war, gekommen ist, ne, was er einfach gezeigt hat, wie ich finde. Und deswegen weiß ich nicht, ich finde, da war schon ein sehr, sehr großes Sinnbild irgendwie der letzten Wochen auch. Gerade in dieser heißen Phase, weißt du, da hast du schon irgendwie das Gefühl, dass er das, was Hector letztes Jahr im Abstiegskampf gewesen ist, war er auf jeden Fall mit so dieses Jahr in diesen letzten 6 Spielen, würde ich behaupten.
Würde ich auch so unterschreiben, tatsächlich, ja. Da erinnere ich mich an so einen Zweikampf mit so einem Bielefeld-Spieler im Heimspiel jetzt am Ende, wo der Bielefeld-Spieler mir dann so, Alter, nur den so anguckt und sagt, ja, was, ich muss halt den Zweikampf führen, ja, weil die liegen auf dem Boden und er kämpft immer weiter, aber alles fair. Hast du recht, würde ich auch unterschreiben.
Ja, deswegen, dann dazu muss man auch noch sagen, türkischer Nationalspieler geworden, auch in der Saison noch, aufgrund der Leistung, kann man auch nennen, deswegen war das dann der für mich der Punkt, um zu sagen, Özcan ist es. Und nicht, ich war 5 Minuten auf dem Florian Kainz-Trip, aber dann ist mir, habe ich mir gedacht, naja, Florian Kainz war sehr gut dieses Jahr, aber er hatte punktuell auch Spiele gehabt, wo er halt mal abgetaucht ist. Mir ist da dieses Mainz-Spiel, wo wir das Comeback geschafft haben, aufgefallen. Aber dafür hat er auch viele Spiele gehabt. So wie das Hertha-erste Spiel, wo er 2 Tore macht, oder das Derby, wo er ein Tor unten und einen Assist macht, wo er sehr, sehr gut gespielt hat. Deswegen vielleicht rechts nächstes Jahr dann zum Mittelfeldspieler des Jahres. Hat ja verlängert.
Ja. Guter Kommen. Punkt. Ja, ja? Ich bin gerade noch ein bisschen am
Grübeln.
Am Grübeln nicht. Ich bin ja steh zu meiner Meinung, aber ja, Özcan war schon gut. Das stimmt schon. Das war schon eine gute Jung.
Eine steile These auf jeden Fall.
Schade. Ja, ja, komm, bevor es emotional wird,
rutschen wir weiter.
Zum Tor des Jahres, Tor der Saison?
Genau. Man muss im Vorfeld sagen, wir lassen die Wahl zum Stürmer des Jahres ausfallen, beziehungsweise.
Ach so, ja, gut, das kann man sagen, ja.
Sie wurde quasi aufgrund von Leistungen schon gewonnen. Dazu alles Gute an Anthony Modest. ja, kann man ja einfach jetzt auch mal ganz offen ehrlich sagen, da jetzt groß drüber zu philosophieren, wer der beste Stürmer beim FC gewesen ist, wäre ein bisschen witzlos. Ja. Deswegen fokussieren wir uns direkt aufs schönste Tor.
Was war für dich das schönste Tor?
Schwierige Recherche, muss ich dir gestehen, weil irgendwie ist die Saison noch so frisch, dass ich die jetzt irgendwie bei manchen Spielen, wenn du mich drauf ansprichst, gar nicht auf Anhieb irgendwie so dieses Tor aus dem Kopf kramen kann, weißt du?
Okay,
deswegen habe ich mir ein bisschen bei YouTube, gab es Gott sei Dank einen Zusammenschnitt vom FC von einem Hinrundentor und habe mir dann nachher mühsam in einzelnen Clips die Rückrundentore angeguckt und bin zum Entschluss gekommen, so ein richtig Kracher war, hatte ich das Gefühl, war nicht dabei.
Was?
Sag mir mal, oder ich habe den übersehen.
Also ich sag dir jetzt einige Kracher, wirklich einige Kracher, die ich nicht gewählt habe.
Okay.
Modest in Bochum.
Ja, das ist, gut, den habe ich mit auf dem Zettel zum Beispiel. Ich habe hier 3 Tore stehen. Ich glaube,
ja,
ich
würde, dann hast du ja 3 Tore, dann brauchen wir jetzt ja nicht diskutieren. Ja. Nee, dann ist ja gut. Ich wollte gerade sagen, dir ist nichts eingefallen.
Nee, guck mal.
Ich war schockiert.
Ja.
Ja, wir haben keinen Cristiano Ronaldo. Also es ist jetzt nicht am Fließband Traumtor. Ist okay.
Nee, das war alles solide rausgespielt. Eben. Das muss man dazu sagen.
Also
nee,
genau. Los.
guck mal, ich sag trotzdem die Dreier-Auswahl und nimm mir dann eins davon. Ich habe einmal Skiri gegen Fürth mit diesem 90-Meter-Sprint, den er abschließt. Den hatte ich in der Auswahl. Derby Dejan gegen Gladbach, das 1-0 im Hinspiel, dass er in den Knick bollert. Und dann einmal Toni mit dem Heber in Bochum. Und ich gehe aus aus emotionaler Sicht eigentlich Gladbach, aber ich feiere das Tor von Skiri am meisten ab. Ich nehme das Tor am 7. Spieltag von Skiri mit dem absoluten kranken Sprint von der eigenen 16er Kante.
Wie damals in Freiburg.
Mit der Picke.
Oder ähnlich. Ähnlicher Sprint.
Das Geschenk. Bis heute.
Aber schön, dass du den Skiri nimmst. So ergänzen wir uns. Für mich das Tor des Jahres ganz klar der Aufstieg des Derby Dejans. Gegen Gladbach mit der Innenseite so überlegt, zum 1-0 da reingehämmert und wo einfach allen klar wurde, jetzt hauen wir sie weg. Und ja, das war nicht nur der Anfang vom Derby Dejan, das war auch der Anfang von der Serie. War es überhaupt der Anfang von der Serie? Nee, wir hatten vorher schon 2-2, glaube ich, gegen Lev gespielt. Ja, ist jetzt auch egal, wie chronologisch, aber ne, auf jeden Fall, das war das Spiel, das haben wir gewonnen und dann ging es erst richtig los und dann konnten wir erst träumen von dieser Serie. Ich habe ja ehrlich gesagt erst nach dem nächsten, dem dritten Derby, habe ich erst überhaupt angefangen zu träumen von dieser Serie. Bis dahin war mir das gar nicht so bewusst.
Ach, mir auch nicht.
Deswegen, wie du schon gesagt hast, der Ball kommt zum Derby Dejan mit der Innenseite in den Winkel, rechts oben in den Knick.
Das muss man einfach auch sagen, ne? In dem Moment einfach. Da übrigens auch die Vorlage vom Abwehrspieler des Jahres von meiner Seite, Benno Schmitz.
Ja.
Ja, Bälle hingespitzelt. Kölsche Cafu. der riecht die Situation, da ist das Ding. Also.
Ja, okay, pass auf. Dann bleiben wir direkt beim Kölschen Kafu.
Okay.
Bei mir gewinnt der Kölsche Kafu die nächste Kategorie. Für mich ist das, oh wei, habe ich mich jetzt vertan?
Ich glaube ja.
Ah,
deswegen war ich gerade schon.
Oh nee, 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 ich habe mich Entschuldigung, wir reden jetzt über die nächste Alter, Kategorie. Vielversprechendster Spieler.
Offensiv nach Modest.
Genau, nach Modest.
Genau.
So. Ich glaube, das ist das erste Mal, wo wir wahrscheinlich gleich sind.
Geht, glaube ich, gar nicht anders.
Ne? Es ist für mich und für dich wahrscheinlich auch ganz klar Marc Uth. Der Typ, das war mir vorher nicht so bewusst. Ich muss wirklich ehrlich sagen, ich war vorher schon ein Marc Uth-Fan, aber mir war nicht bewusst, wie krank vielseitig dieser Spieler Marc Uth ist. Der ist so vielseitig, das ist einfach Hammer. Und das Tor gegen Bielefeld, wie der eigentlich schon hingefallen ist und das Ding dann auch reinmacht, das ist ja dann trotzdem noch kontrollierter Fallschuss. Ein kontrollierter Fallschuss.
So was lernst du nur in Gölle. Ist einfach so.
Naja, du hast das mal so schön. Genau, das wollte ich gerade sagen, diese Bolzplatz-Mentalität.
Ist einfach so. Das ist ja dieses Ding. Auf dem stumpfen Rasen, einfach mit dem Knie am besten noch irgendwie hängen bleiben, aber die Picke noch irgendwie ranbekommen. Einfach in dem Moment, an dem jeder andere stehen bleibt. Deswegen, ja, ich glaube, der Typ ist so. Also, du hast es absolut richtig erraten, ne? Ich bin auch mit Marc Uth gegangen, weil, ich würde behaupten, er bringt die Kreativität mit, die es einfach auch dieses Jahr dann irgendwie mal gebraucht hat. Auch den Einsatz noch dazu, wie viele Bälle der teilweise auch in irgendwelchen toten Räumen holt, ne, und wieder zurück erspitzelt. Und auch wenn das jetzt keine Offensivleistung ist, ich glaube, der Typ ist so Gold wert fürs Mannschaftsgefüge. Das, was du halt so siehst aus diesem FC 24-7, er hat einfach eine Leichtigkeit, so dieses Flachsige auch, was auch super, glaube ich, zum Trainer passt, so, ne, dieses, deswegen, und das in meinen Augen sieht man das auch bei ihm im Offensivspiel. Der schießt auch viel, probiert, deswegen, ja.
Also, siehst du, auch wenn man ein Bierchen nach dem Spiel trinkt, kann man sehr gut sein.
Ich habe hier, also in der Kreisliga und so lernt man ja immer das isotonisch alles, ne?
Ja, klar, ja, aber als Profi ist es ja manchmal verpönt, aber der scheißt ja auf alles. Der kommt direkt rein, sagt zum Zeugwart, glaube ich, nur, oh, hast du ein Versprechen wahrgemacht? Und zack, hat er sich schon am Kasten das Gaffel aufgemacht.
Aber das ist ja auch das, was ich immer sage. Traditionsvereine leben ja halt auch davon, von ihrer Kultur, ja. Die kölsche Kultur, ja, muss ja auch mal ausgelebt werden nach so einem Sieg. Deswegen, und ganz ehrlich, ist ja auch, glaube ich, das, was du und ich lieben, ne? Aber zu sehen, dass die Jungs ja genauso wie du und ich aus Fleisch und Blut sind, auch einfach mal Bock haben, ein Bier zu trinken.
Ja, ja.
Deswegen. Ja, fette Props an Marc Uth.
Lass mal ein Bier trinken.
Ja, ey, und vor allem muss man ja auch eins sagen, gerade in den letzten Wochen hat er sich ja auch dahingehend endlich mal belohnt, mehrfach. Das, was wir die ganze Saison irgendwie auch gesagt haben, so im ersten Teil der Saison, wo er sich oftmals in Situationen gebracht hat, wo er sich einfach nur belohnen musste. Und das ist irgendwie gekommen über die Zeit.
Und da spekuliere ich ja beim Jahresrückblick drauf, dass er das auch meinte mit Marathon, dass er am Anfang nicht so richtig reinkommt.
Ja?
Das sagt er ja in diesem Jahresrückblick, da muss ich mich kaputt lassen, weil es halt hätte, als ob er hätte meine Kritik gelesen. Weltklasse.
Ja.
Ja, scharre mit den Hufen, wie du merkst. Ich hab's leider schon zu früh. Ja, ich hab's so früh erwähnt, aber jetzt gut. Muss ich loswerden. Alles es brennt.
Gut. Alles gut. Nächste Frage.
Ja, der Kölsche Kafu kommt jetzt.
Ja.
In meinen Augen.
Okay.
Wir sind beim Comeback Player of the Year. Und 2019, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist Benno Schmitz von Leipzig zu uns gekommen. Ich hatte große Erwartungen, ein Außenverteidiger, der große Hoffnungen in Leipzig hatte. Gut, hat es nicht geschafft. Eigentlich ist der Weg ja auch umgekehrt. Erst beim 1. FC Köln gut werden und dann nach Leipzig, also am besten nicht nach Leipzig, aber dann zum größeren Verein wie Bayern oder Dortmund wechseln. Aber da war es umgekehrt und deswegen hatte ich persönlich große Hoffnung. Hab auch, ich glaube, das war so dieses klassische FC-Syndrom mit Außenverteidigern. Irgendwie anfangs dann so eine leichte Enttäuschung verspürt in den ersten anderthalb Jahren. Ja, und dann von Gisdol zu jetzt, zu dieser Saison, Baumgart, das ist einfach, der Typ ist krass. Also der Typ macht hinten wie vorne so viel richtig und hat sich völlig zu Recht einfach den Spitznamen, aber was heißt Spitzname, Kölsche Kafu, hat er sich einfach verdient. Das ist eine Auszeichnung.
Das ist Gütesiegel, ist das jetzt. Okay, ich sehe, du bist ein bisschen anders da, glaube ich, drangegangen als ich, beziehungsweise was heißt anders drangegangen? Ich hatte auch einen Spieler.
Ja, man hat ja immer so Gedankengänge und das ist ja auch, ne, wahrscheinlich hast du an irgendeinem, also.
Ich bin bei zwei Spielern drangegangen, oder sagen wir es mal so, ich habe so zwei Kategorien ich habe einen Typen, ähnlich wie Benno Spitzer, hätte ich jetzt Özcan zum Beispiel, hatte ich überlegt, zum Beispiel reinzunehmen, weil es ja bei ihm eigentlich auch auf eine gewisse Art und Weise ein Comeback ist, wobei eher eigentlich ein Coming-out, muss man eigentlich sagen, im Sinne von der Leistung, weil er hat uns ja diese Leistung noch nie so gezeigt. Ist halt immer die Frage, wie man Comeback jetzt definiert. Dann bin ich aber eher auf die Richtung gegangen. Ich habe mir mal Spieler angeguckt, die tendenziell mal weg gewesen sind bei uns, ja, oder die mal verliehen waren oder die halt gar nicht gespielt haben und jetzt auf einmal gespielt haben. Da sind im Endeffekt nachher Schindler und Schaub einfach nur noch auf dem Blatt geblieben. Ich habe mich für Kingsley entschieden. Hat dieses Jahr 18 Einsätze mit 349 Minuten gespielt. Ne, war in meinen Augen so, jetzt mal ein NBA-Beispiel, wie so, ich würde ihn jetzt heute mal als den Sixth Man betiteln. Ne?
Geil.
Und die Rolle hat er extremst gut ausgefüllt in meinen Augen. Wie ich damals auch bei dem Special schon zu ihm gesagt habe, habe ich im Leben nicht kommen sehen, bin ich ganz ehrlich. Und ein Tor gemacht, zwei Vorlagen, dazu muss man sagen, Derby-Tor gegen Lev ist halt einfach ein Ding gewesen, auch noch ein ganz schönes dazu. Vorlagen unter anderem bei dem Spiel gegen Wolfsburg, als er reinkommt, dreht er das Ding mit, muss man das ne, sagen. Und dann gab es noch das Derby zu Hause gegen Gladbach, als er kurz nach der Halbzeit für Hector reinkommt und halt Teil an diesem Sturmlauf dann nachher hatte und ne, mit dem Endergebnis von 4-1 war das dann, ne? Ja. Genau, mit 4-1. Und das war dann für mich einfach der Punkt, um zu sagen, ganz ehrlich, das ist für mich der Comeback-Player of the Year, weil er sich einfach so zurückgekämpft hat, für sich eine Rolle gefunden hat in der Mannschaft und diese halt auch annimmt und dem FC einfach einen Mehrwert bietet.
Ich liebe es, wie das gerade läuft, weil wir haben eigentlich, also nee, das läuft gut, weil ich habe den auch, also kommt noch eine andere Kategorie und ich bin verwundert, dass das bei dir nicht da kommt, weil ich dachte, das wäre die nächste Doppelung, aber schön, also das ist, ich höre dir so gerne zu, wenn du so über Kingsley redest, weil da habe ich, ja, könnte man auch Comeback-Spieler des Jahres nennen, auf jeden Fall.
Ja, deswegen. Gut, theoretisch hätte ich ja, hätte man Modest noch mit reinnehmen können, aber
stimmt auch, ja, klar.
Ja,
aber wir mussten uns entscheiden.
Genau, von deswegen. Daher, Kingsley.
Du kannst am Ende auch keins mit reinnehmen, der auf einmal wieder Weltklasse
spielt.
Ja, also deswegen meine ich ja, das ist einfach, man muss sich am Ende entscheiden und das dann noch begründen.
Genau, der Weg dahin erklären, dann hast du es, genau. Ja, jetzt bin ich da mal gespannt. Weil ich vermute, du hast gedacht, dass der jetzt kommt, ne? Bei mir?
Jetzt? Mhm. Dann frag mich mal.
Die nächste ist, wer macht den nächsten Schritt in der kommenden Saison? Aber alles gut, ich habe schon meinen Fehler im System gefunden. Alles gut. Genau. Die nächste Frage, wie gerade erwähnt, wer macht den nächsten Schritt beim ersten FC Köln?
Ja, für mich eigentlich eindeutig. Ich hoffe, für dich, obwohl ist das vielleicht eine Doppelung? Für mich wird es ganz klar Lemperle sein. Wir werden so viele Spieler jetzt abgeben müssen. Lemperle wird seine Spielzeit bekommen. Das heißt für mich nicht, dass er Stammspieler wird nächstes Jahr. Aber das heißt für mich, dass er wird behutsam aufgebaut. Und ich habe dieses Jahr schon Entwicklung gesehen bei ihm, aber noch am wenigsten von allen, glaube ich. Und das meine ich gar nicht negativ. Er hat ja auch am wenigsten gespielt. Und ich glaube, er bekommt nächstes Jahr etwas mehr Spielzeit und wird dadurch noch einen viel, viel größeren Schritt machen. Und vor allem glaube ich, dass er auch internationale Spielzeit bekommt. Und deswegen glaube ich, der wird wirklich den nächsten Schritt machen. Und natürlich ein bisschen wieder, auch wenn das mit Özcan alles immer ein bisschen weniger wird jetzt. Ich bin immer noch ein bisschen Fußballromantiker, also so 10% sind geblieben. Und deswegen auch Lemperle.
Sind schon wieder ein paar Prozent zurückgekommen.
Ja, hey, geil! Alter. Guck mal, ey, wenigstens siehst du es positiv. Der baut mich auf, der Marek, das ist schön.
Ja, interessanterweise war es auch mein erster Name, weil er, glaube ich, auch relativ offensichtlich erscheint, Lemperle, weil er auch irgendwie häufiger erwähnt wurde. Aber bei mir ist es dann schlussendlich Jan Thielmann, bei dem ich glaube, dass der nächste Schritt kommen wird, weil aufgrund der Verluste, die wir auf der 6 erleiden werden, wird Ljubicic einfach vermehrt, glaube ich, im Zentrum spielen müssen, was einfach dann wieder ein Spot mehr auf den Außen lässt. Thielmann ist ein verflucht schneller Spieler, ist 19 Jahre alt, 3 Tore, 3 Assists dieses Jahr, hat dieses Jahr lediglich 10 Mal gestartet, 29 Einsätze, 10 Mal gestartet, hat weiß ich, glaube ich, irgendwie 1100 Minuten und so, sag ich mal, ein solider Spieler macht seine 2200 oder sonst was. Und ich glaube, dass er nächstes Jahr an seine 2000 Minuten rankommen kann und sollte, weil er es auch bewiesen hat in der letzten Zeit. Dementsprechend glaube ich, mehr Startelf-Einsätze werden mehr Möglichkeiten für Jan Thielmann bedeuten, zu explodieren. Und ich glaube, der Junge hat es auch drauf und ja.
Bin ich auch bei dir. Hatte ich auch auf der Liste tatsächlich, Thielmann. Aber ich habe mich dann doch für Lemperle entschieden, weil Thielmann dieses Jahr schon einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Aber aus den Gründen, die du gerade sagst, der hat jetzt 29 Einsätze, sagst du?
Ja.
Und davon 10 nur von Anfang an. Das heißt, der wird auf jeden Fall auch noch einen Riesenschritt nach vorne machen. Hast du vollkommen recht.
Ja, du musst ja auch überlegen. Vor allem, wir haben jetzt gerade zum Beispiel den Schaub nicht verlängert. Das sind ja alles Leute,
der
die
auch 28 Einsätze hatte. Du musst genau. Mal überlegen.
Das sind alles Leute, die Minuten genommen haben. Das
ist 28 halt Einsätze?
Ja.
Also mit Einwechslungen. Ja, also das meiste waren Einwechslungen, aber trotzdem.
Ja klar. Ich glaube, als ich geguckt habe und das mit ihm und Schindler verglichen habe, war es, ich weiß gar nicht, Schaub hat irgendwie 500 Minuten oder 600 irgendwie so die Ecke gemacht. Und das sind halt auch einfach reelle Minuten, die wer anders halt einfach nicht bekommt. Dementsprechend glaube ich, dass Thielmann so oder so aufgrund der Kaderkonstellation mehr Zeit bekommen wird und dementsprechend auch.
Und dadurch glaube ich wieder auch, dass Lemperle auch wieder öfters eingewechselt wird.
Ja,
absolut. Deswegen ist das eigentlich eine geile Kette. Jetzt wird's eindeutig.
Jetzt wird's wild. Wir haben's durchschaut.
Ja, wir haben's durchgespielt.
Geil, wir kriegen bald so eine geheime Post, auch wenn ich auch einfach mitscouten wollen. Jungs. Ach, herrlich, herrlich, herrlich.
Jan. Kommen wir zum stolzesten Punkt.
Ja, Stolz trifft.
Stolzester Punkt.
Ja.
Oder stolzeste Kategorie. Dann darfst du es auch sagen, wenn du sagst, es trifft.
Wir küren das beste Derby des Jahres. Ne, als
warte, ganz kurz, das muss man wirklich auf der Zunge zergehen lassen, oder wolltest du es gerade sagen?
Ja, machst du
es. Man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir hatten noch nie die Möglichkeit, zwischen irgendwelchen Derbys zu wählen, ey. Wir haben die Wahl gehabt zwischen dem besten Derby. Was geht denn hier ab? Wie geisteskrank
ist das denn? Rheinlandmeister nannte man uns.
Ja.
Rheinlandmeister. Ja. Ich glaube, es ist ein bisschen mehr wert als der Florida Cup.
Auf jeden Fall. Deswegen, sorry, ich wollte nicht unterbrechen, aber.
Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, kannst du da die ehrlichere Antwort geben, weil bei meinem eigentlich absoluten Winner war ich halt in einem Fernreisebus gefangen. Deswegen, ich vermute mal, das war das Spiel in Gladbach. Wäre ich da gewesen, hätte ich es auf jeden Fall gewählt. Deswegen, fang du mal an. Ich versuche dann vielleicht noch nachzulegen, aber ich glaube, ich kann es halt nicht toppen.
Ich habe hier auch ganz, da brauchte ich auch gar nicht viel aufschreiben. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. MG, erste Mal wieder dabei. Ist natürlich der Sieger. Ich habe in Klammern auch noch einen zweiten Sieger, den würde ich auch gleich nochmal erläutern, warum. Aber Gladbach mit allem Mann wieder da und dann wirklich, das habe ich auch in der Folge damals erzählt, der FC spielt dann so geisteskrank gut und irgendwann stehen wir in der Kurve, gucken uns an und so, Alter, was machen wir mit denen? Also wir waren noch nie die Mannschaft, die Gladbach so an die Wand spielt. Und das war dieses Jahr der Fall und das ist schon ein verdammt geiles Gefühl. Es ist am Fernsehen schon ein geiles Gefühl, aber im Stadion, wenn du dann wirklich noch siehst, wie die ganzen Gladbacher sich abfacken, das ist einfach, das tut mir leid, das ist Genugtuung, das ist so schön, das ist ja, so schön, das macht so Bock und deswegen ganz klar Nummer eins, also das kann man auch nicht anders sagen.
Ja.
Von den TV-Derbys, die wir auch gut gestaltet haben, tatsächlich sage ich, ist das 2-2 gegen Leverkusen eins, was mir krank hängen geblieben ist. Weil die erste Halbzeit lief genau so, wie ich es nicht erhofft hatte. Und ich war vor dem Spiel richtig Bock. Ich hatte richtig Bock und war so sicher, dass wir den einen reinbrettern. Und dann läuft die ganze Kacke wieder 2-0 hinten zur Halbzeit und hast ihn nicht gesehen. Und das ist auch manchmal von den Emotionen her ein gefühlter Sieg, dann noch 2-2 zu spielen.
Ja,
deswegen
total.
Diese beiden Spiele sind mir krass im Kopf geblieben. Aber Nummer eins, ganz klar, die Rückkehr nach in Gladbach.
So gesehen muss ich eigentlich auch sagen, ganz ehrlich, von den vier, die ich erlebt, die ich halt, oder so wie ich sie erlebt habe, war es bei mir eigentlich auch der Moment bei mir, so wie ich es ja auch erklärt habe in der Folge, auf diesem Busparkplatz, da ich dann endlich wieder WLAN hatte.
Richtig
der
geil.
War aber eigentlich total geil, deswegen. Und auch irgendwie einzigartig, deswegen, ja. Doch, siehst du, ich habe eine Begründung sogar für das Spiel.
Ja, guck. Also ich muss jetzt auch gerade wieder lachen. Dieses, der Marek in Amerika auf irgendeinem Rastplatz versucht WLAN zu kriegen. Wir fahren weiter. Ja, Moment.
Ja. Muss halt Prioritäten setzen im Leben. Auch wenn es keiner versteht.
Schatz, später fährt auch noch ein Bus. Hätte ich dir zugetraut, ist nicht passiert, aber...
Nee, so weit ging es dann doch nicht. Ja, aber den Derby-Helden des Jahres kann ich, Gott sei Dank, dann wieder mit dir auf Augenhöhe bewerten.
Okay,
aber leg los. Hier bin ich mir so sicher, dass wir gleich sein werden.
Echt?
Ja. Ich glaube, wenn wir beide schon in der Saison den Spitznamen kreieren, dann glaube ich, dass du auch den Derby-Dejan raushauen wirst.
Okay, ja cool. Dann fang du bitte an.
Ja, ich habe Ljubicic gewählt, weil aufgrund der Tore, die er geschossen hat gegen Gladbach. Das ist so das Erste, was mir aufgefallen ist. Aber dann ist mir eine Szene extremst im Kopf hängen geblieben und das war das Tor gegen Leverkusen vom Kingsley. Ljubicic ist da hingegangen, wo die wenigsten hingehen, wo es extremst wehtut, wo wirklich Bänder reißen können, hat das Ding noch irgendwie von der Grundlinie rüber gechippt, so dass wir das Ding halt gewonnen haben und hat einfach in meinen Augen auch die Geschichte von dir, die du reingebracht hast mit seinem Interview, dass er ja irgendwie gesagt, dass er so Derby erprobt ist schon.
Genau, dass er ein guter Derby-Spieler ist.
Deswegen, das passt vorne und hinten. Deswegen ist es für mich Ljubicic geworden. Auch wenn ich kurzzeitig mit meinem Modest überlegt habe, aufgrund der Anzahl der Tore, aber ne, von der Storyline her, also das Ding in den Winkel gekracht, dann das Ding von der Grundlinie gekratzt für Kingsley, um ihm auch seinen Moment zu bescheren und dann auch einfach nochmal so ruhig überlegt, Alter, ne, in Gladbach das Ding einfach reinzuschießen. Deswegen für mich Derby Dejan.
Geil.
Derby-Held des Jahres.
Ja, also mega nachvollziehbar und auch jetzt möchte ich mich nochmal erklären. Ich hatte halt alle Kategorien gesehen und ich fand, fast jeder Spieler hat es diese Saison verdient gehabt, irgendwas zu gewinnen in meiner Welt, um Gottes Willen, in meiner Welt. Und natürlich habe ich auch oben den Derby-Dejan stehen gehabt mit Ausrufezeichen, aber ich habe mir für den Fall, dass du auch Derby-Dejan sagst, noch was anderes überlegt. Und für mich ist dann der Derby-Held der Saison tatsächlich Kingsley Schindler.
Oha.
Ja, weil der in den entscheidenden Momenten entscheidende Rollen gespielt hat im Derby. Tor gegen Leverkusen, beim Sturmlauf eingewechselt worden gegen Gladbach und. Also der hat wirklich in jedem Derby einen entscheidenden Einsatz gehabt. Und das finde ich ist auch dann, du musst in dem Moment da sein. Und das finde ich dann, das macht auch manchmal einen Helden aus. Und vielleicht war es das, weil er es gefühlt hat, dass es ein Derby war, war er immer da. So, deswegen Derby-Dejan hatte ich auch, aber du hast es so schön erklärt, dann würde ich auf meine zweite Wahl, ich habe das gleich aufgeschrieben, beide haben Ausrufezeichen bei mir bekommen. Also ist eigentlich gleichzusetzen, Kingsley Schindler.
Perfekt, guck mal, wir kommen dem Ziel näher, hier fast gar keine, oder hatten wir jetzt schon eine Überkreuzung? Nee, gar nicht. Nee. Ha, ja,
ja, perfekt. Kingsley, eigentlich, ne? Echt, müsste man ihn nur einladen.
Aber man muss ja dazu sagen, auch Jahresrückblick würdig. Wir haben Kingsley ja in der Folge gefragt, wie das Rückrundenziel aussieht, wie ihr euch vielleicht auch alle erinnern werdet.
Guter Punkt.
Und ich würde mal sagen, das Ziel wurde erreicht. Deine Prognose wurde unter anderem dann auch damit erreicht, das, was du gesagt hast.
Ja.
Ne, weil du gesagt hast, das ist ja die Konsequenz aus Hinrunde toppen,
ja,
wäre Europa.
Ja.
Beides ist eingetreten, verrückt.
Geil.
Muss ich überlegen, jetzt mal ganz ehrlich.
Wir haben es
vor einem halben Jahr irgendwie so... Hat man es noch flapsig gesagt in dem Zeitrahmen oder war das schon so ein halber Real Talk?
Ich habe es noch so flapsig dahinstellen wollen, war innerlich aber schon fast, ich wollte nur noch nicht so den Hype rauslassen, weißt du? Aber innerlich kann ich ja jetzt zugeben.
Ja, deswegen, gut, dass uns das jetzt gerade noch eingefallen ist, weil
auf jeden Fall.
Da schließt sich auf jeden Fall auch schön der Kreis. Ja.
Ja, dann kommen wir, und da würde ich sagen, das machen wir kurz und schmerzhaft. Was heißt kurz und schmerzhaft? So meine ich das gar nicht. Aber so, wir haben uns nochmal die drei Most Valuable Player, wir sind ja so große Ami-Sport-Fans, und da wird immer der, genau,
MVP.
Da wird immer der MVP gewählt, der Most Valuable Player. Und da haben wir uns auch von Platz 1 bis 3 was überlegt. Ich fang mal hinten an. Auf Platz 3 bei mir ist es Marc Uth geworden tatsächlich. Eben schon mal einen Pokal-Award gewonnen bei mir in meiner Welt, aber auch das hat er verdient. Das war einer der drei wichtigsten Spieler in dieser Saison und es gibt total viele wichtige Spieler, das ist einfach so. Also auch jetzt hier nochmal, ich habe ihn nur nicht genannt, weil ich noch emotional nicht bereit dafür bin. Özcan kannst du hier nennen, auch. Also ich sag mal Uth/Özcan.
Das ist eine schwere Frage. Und das ist eine Ehre.
Ja.
Muss man überlegen, das ist wirklich, letztes Jahr hatten wir ein Problem, 3 MVPs zu nennen. Das zeigt auch wieder die Luxusprobleme, die wir jetzt haben, ja.
Ja, auf 3 wäre Hennes gelandet auf jeden Fall. Ja, auf 1 wahrscheinlich.
Ja. Ja. Absolut, deswegen, aber ja, ich unterstreiche das absolut bei dir, schlussendlich, wenn man es jetzt hier 3 Euro ins Phrasenschwein, aller Doppelpass sagen müsste, ist die ganze Mannschaft werdet verdient, ne?
Ja.
Aber, genau. Soll ich jetzt auch meine 3 nennen?
Ja, ich habe meine 3 noch nicht genannt. Also, war nur Platz 3.
Das war dein Platz 3, genau. Deswegen hätte ich auch gesagt, mein Platz 3 vielleicht.
Ja, bitte.
Weil da haben wir auch eine Überkreuzung.
Tatsächlich. Auch
Marc Uth,
habe ich gesagt. Ist auch eine krass geile Saison gewesen von dem.
Ja. Also, wie auch eben schon gesagt, mit der Entwicklung nach oben. Ich freue mich auf mehr von ihm.
Ja. Platz 2, Marek.
Darf ich dran?
Klar.
da muss er einfach rein. Hat vielleicht, wobei er hat auch Highlights diese Saison gehabt, die man rauspicken kann. Er hat vielleicht nicht diesen Part gehabt wie letztes Jahr während des Abstiegskampfs, aber was ja auch schön ist, weil sich die Last dieses Jahr auf alle Schultern der Mannschaft verteilt haben. Aber für mich in dieser Mannschaft unabdingbar Jonas Hector, Fels in der Brandung. Du merkst, wenn er nicht da ist. Er war bei diesem 5-0 in Hoffenheim, ist er ausgefallen. Da hast du es einfach, in dem Spiel hast du es so krass gemerkt, dass er nicht da war, weil wir in dem Moment in dem Spiel eine Linie verloren haben, bei der du halt nachher einfach einen Spieler brauchst, der irgendwie das Heft an sich reißt, ne? Der einfach hingeht und sagt, ey Jungs, so nicht. Und der Spieler hat irgendwie an dem Tag gefehlt und das ist einfach Jonas Hector für diese Mannschaft. Wurde auch, glaube ich, vom Baumgart irgendwann mal im Interview erwähnt, dass das für ihn ja halt wirklich eine Säule ist in der Mannschaft. Ja. Und ja, Nummer 2, ich hoffe, es wird noch länger als ein Jahr.
Ich auch. Bei mir ist es tatsächlich Anthony Modest geworden. Oha. Platz Nummer 2. Ja. Anthony Modest, ja, muss man gar nicht mehr viel zu sagen. Der Typ hat geisteskrank viele Tore geschossen, hat super geil gespielt und ja, wie sagt man so schön, sein Mojo wiedergefunden. Der Typ ist einfach aktuell nicht zu ersetzen und ich würde mich freuen, wenn das genug Geld wäre, was er hier verdienen kann und er hier bleibt. Weil ich glaube, seine Familie die ganze Zeit immer hier bleibt und die das voll cool hier findet. Also Modest. Also
er findet Köln auch nicht gut.
Sei mal cool. Und bleib hier. Guck mal, Kaffeesaurus und so ein Scheiß. Du hast doch alles, was du willst, Jung.
Ist so.
Hier lass halt im Stadion alle sein, den Driss, aber so kannst du machen, was du willst. Auf Insta oder ist mir doch egal.
Ja.
So ganz erlaubt gesagt. Nein. Also was soll ich dazu noch sagen? Modest, diese Saison macht einfach nur Bock. Es hat einfach nur Bock gemacht, diesen Instinktstürmer zu sehen, der einfach einen Baller nimmt oder sofort schießt und alles funktioniert auf einmal.
Erinnerst du dich noch an dieses Stuttgart-Spiel? DFB-Pokal?
Das war auch witzig.
Weißt du, das ganze Spiel, das plätschert so irgendwie dahin. Wir spielen, sag ich mal, mit einer auf jeden Fall interessanten Aufstellung, dann wechseln wir Modest ein. Und den Spaß, den er auch irgendwie auch hatte in dem Spiel, weißt du, war seine 20 Minuten drin, hat die 2 Kisten gemacht und dann sind wir nach Hause gefahren und er hat einfach Spaß gehabt, ne, deswegen, ja. Kann man auf 2 sehen, sage ich jetzt einfach mal so. Ja.
Verdiente 2.
Verdiente 2 bei dir.
Ja.
Ja, dann, würde ich dich bitten, erstmal deine 1 zu sagen.
Ja, ist bei dir schon gefallen. Für mich ganz klar Jonas Hector. Du hast es beschrieben, Baumgart hat es beschrieben. Der Typ ist die krasseste Säule für einen Verein. Der hat vor 2 Jahren ja schon gesagt, er hätte schon zu anderen Vereinen wechseln können, will aber am Ende seiner Karriere keine 400 Millionen auf dem Konto haben, sondern irgendwie das Gefühl haben, dass das irgendwie alles geil war und ich kaufe dem das halt ab. Das ist so einer der wenigen Spieler, dem ich halt noch krass abkaufe und der den FC halt einfach gefressen hat im positiven Sinne und deswegen ja, ganz klar, Jonas Hector, geil gespielt und du musst weiterspielen. Also das wäre eine Katastrophe, wenn du aufhörst. Das ist, jetzt haben wir ja nochmal hier, jetzt können wir nochmal richtig Europa spielen hier.
Ist so. Guck mal, der Max, der macht dir das schmackhaft. Bleib hier. Aber wie du es auch gerade gesagt hast, das wäre wirklich eine Katastrophe. Aber wir verschieben das ganze Thema jetzt erstmal um ein Jahr Minimum.
Und deswegen auch war natürlich auch schwer für mich, Hector und Modest, das war so, aber aus diesen fußballromantischen Gründen, die ich noch in mir trage, zu 11%.
11% gerade, du wolltest mich gerade schon sagen.
Ist gerade ein bisschen gewachsen.
Du sahst gerade schon nach 11% aus.
Ich heule fast schon wieder, so romantisch ist es. Also deswegen ist es dann doch Hector bei mir auf Nummer 1, ganz klar.
Okay, ja. Und guck mal, bei MVPs der Saison waren wir dann doch sehr, sehr gleich. Ich wir haben eigentlich nur die ersten beiden Positionen getauscht. Für mich Anthony Modest, einfach aus dem Grund, das Kerngeschäft des ersten FC Kölns war es, Tore zu schießen. Wir haben 20 dazu beigetragen. Es war halt das Ding, was uns stark gemacht hat, viele Tore zu schießen. Und in der soliden Art und Weise, wie er sie gemacht hat, ne, mit dem Kopf, mit dem Fuß. Wobei es gab ja, glaube ich, eine Phase, da hat er sie nur mit dem Kopf gemacht über ein paar Wochen. Aber auch das wurde dann irgendwann abgelegt. Scheiß drauf, hat angefangen, wieder irgendwelche Fallrückzieher aus 25 Metern zu machen.
Und der nimmt die Dinger, wie sie fallen, ne?
Ja. Ja, und das machst du halt nur, wenn du Spaß hast als Anthony Modest. Den hatte der, und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, für mich MVP. Und kriegt die Krone.
Ja. Ich mag wirklich heute deine Herangehensweise, wie du das machst. Also das ist alles nachvollziehbar für mich. Und Modest, ja, ich habe ja selber drüber nachgedacht, aber wie gesagt, dieses Fußballromantische zu 11,11% jetzt schon.
Ja gut, wobei ich kann es nachvollziehen, ne? Aber auch das, was du zum Beispiel eben gesagt hast, bei Nummer drei, es hätte Özcan sein können, die Reihenfolge ist mega schwer zu treffen. Ja, deswegen, wie gesagt, für mich war es halt aufgrund der Tore einfach nur plausibel. Deswegen. Man hätte
das ist ein gutes Argument. Das Kerngeschäft gegen den Abstieg sind Tore zu schießen, und wir haben viele geschossen dieses Jahr dank Modest, und deswegen, ja, Nummer 1 auch okay. Für mich Hector.
Kann ich, also wie gesagt, aufgrund der Begründung.
Wir brauchen halt 2 Kronen, das ist so.
Ja. Und man muss echt mal feststellen, es ist verflucht geil, so viele Tore zu schießen, Mann. Also diese Saison war auf jeden Fall ein Segen, was das angegangen, ne, was das angeht, weil letztes Jahr haben wir danach gesucht wie nach Gold. Und dieses Jahr.
Wir haben mehr Spiele gewonnen als verloren. Das macht unfassbar Spaß, ja. Kann ich bestätigen. Das ist echt gut.
Ach, herrlich. Haben wir noch den lustigsten Moment? Was heißt der lustigste? Aber so, haben wir irgendwas gefunden?
Ja, irgendwas Bescheuertes oder irgendwas Lustiges, was mir hängen geblieben ist, wo ich auch wirklich nochmal schmunzeln und lachen muss, ist tatsächlich, als der Baumgart in der Quarantäne war. Und der wie so ein Gestörter da im Wohnzimmer rumbrüllt. Und der Hund, du siehst ja dann in diesem Zeitraffer, 100-mal die Position ändert, der wahrscheinlich schon völlig gestört, weil er vom Baumgart großgezogen worden ist. Also ich glaube, das ist das Einzige, wo das nicht funktioniert, dieses Baumgart-Gehen bei Hunden. Nein, Spaß beiseite.
Warum? Team.
Ja, das war jetzt nur ein Scherz. Ne? Ich wollte nur sagen, der Hund war sehr aufgeregt. Der dachte die ganze Zeit, jetzt kommt ein Einbrecher rein oder sonst was.
Aber geil, wie der sich auch so aufgestützt hat von den neuen Schultern. Ja.
Ich bin bei dir, ich stehe hinter dir.
Könnte auch an Karneval eine Polonaise mitmachen.
Aber sowas, das fand ich halt schon echt einen banal witzigen Moment. Und sowas gibt's auch, also nur wegen Corona. Also blöd, so blöd sich das anhört, aber das war schon echt ein witziger Moment, so. Also menschlich auch.
Ja, weil es ja das Generelle, so, was Baumgart auch auszeichnet. Ich habe es mir so ein bisschen schwer getan mit der Frage, weil ich
auch glaub, tatsächlich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ne, ja.
Es gab unterschiedlichste Sachen, bei denen ich irgendwie, die ich einfach geil fand. Die ganze Saison war halt einfach geil. Ich habe mir jetzt dieses rausgesucht, als der Utier in der Vorbereitung das mit dem Spekulatius sein
Spekulatius sein Vater
irgendwie sowas gesagt hat. Das fand ich persönlich ziemlich lustig, als er auf der Bank saß.
Ey, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, auch in der Vorbereitung nicht. Danke, Marek. Das ist so krankwitzig gewesen.
Oh. Das ist mir nämlich irgendwie hängen geblieben von diesen Ausschnitten. Und was doch, es gab noch eine zweite Sache, die mir jetzt sogar im Zusammenhang damit einfällt, was auch geil gewesen ist, als Baumgart in der Vorbereitung die Leute angeschissen hat, wenn die irgendwie versucht haben, mit der Hacke zu spielen. Das habe ich abgefeiert und fand es auch sehr, sehr lustig. Deswegen, ja, Hammer-Saison. Wir können es einfach nur 100-mal wiederholen. Ich hoffe, euch allen hat das genauso Spaß gemacht wie uns beiden.
Hat's dir Spaß gemacht?
Ja, es macht einfach, was kann es Schöneres geben, als über den Sieg des ersten FC Kölns am Wochenende zu reden?
Auf jeden Fall.
Deswegen, davon hatten wir ja einige. Nächste Woche gibt's trotzdem noch was für euch. Also, so ganz seid ihr uns noch nicht los. Wir verabschieden uns in die Sommerpause mit einem Special.
Jawohl.
Und genau, mehr dazu erfahrt ihr dann in Kürze.
Ich glaube, ich will euch noch mehr anteasern.
Ja?
Ja.
Okay.
Also nee, ich will jetzt auch gar nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, die Folge kann oder hat Potenzial, wird sehr spannend und gerade auch
tagesaktuell
kann da sehr viel Information bei rumkommen, und ich freue mich sehr drauf. Seid gespannt. Danach gehen wir natürlich auch mal in die Sommerpause. Wir werden ein paar Wochen Pause machen, denn die nächste Saison wird noch anstrengender. Nicht noch anstrengender, das macht ja Spaß, aber es wird zeitlich anstrengender. Denn wir spielen in Europa, meine Freunde, vergesst das nicht.
Genau, da müssen wir beide uns auch einfach nochmal neu ein bisschen planen.
Ja, organisieren, ganz klar, genau. Ja, das wird ganz neu.
Aber auch wie gesagt, am Anfang der Show ja auch schon angekündigt, wenn es Rückmeldungen gibt, was euch vielleicht fehlt in der Show. Jetzt habt ihr die Chance, weil wir jetzt die Zeit haben, um Dinge anzugehen. In der Saison immer relativ schwierig.
Ja, stimmt.
Und deswegen, freu dich auf nächste Woche. Und deswegen verabschieden wir uns jetzt noch nicht riesengroß.
Nein, nur bis nächste Woche. Schwarte Schmidt, viel Spaß, haut rein.
Haut rein, ciao.